Ich möchte heute eine kleine Serie von drei Predigten zum Abschluss bringen. Heute ist also das dritte Mal. Ich habe überlegt, wie ich das Ganze überschreiben soll. Ich habe es überschrieben mit: Wer aus Gnade lebt, lebt nicht mehr in den Verordnungen, Regeln und Geboten, sondern wirklich aus Gnade. Den Anfang hatte ich gemacht, nachdem Ela dieses Thema angerissen hatte und Harald es weiter fortgeführt hatte, habe ich weitergemacht, indem ich den Unterschied deutlich machen wollte zwischen innen und außen. Ich hatte den Vers, den Jesus über die Pharisäer ausspricht: Ihr haltet das Äußere sauber, aber inwendig seid ihr voll Bitterkeit. Und ich habe versucht, deutlich zu machen bei dieser ersten Predigt, wie sehr wir als Menschen außen geleitet sind. Wir legen oft wenig Wert auf das, was innen ist. Aber wir gucken das Äußere an. Was hat mir jemand geschenkt? Wie ist mir jemand begegnet? Wie ist dieser Mensch angezogen? Wie gibt er sich? Was macht der? Das kommt dann zum Verurteilen und zum Begutachten, zum Berechnen. Wie ist der Mensch? Wie ist der Mensch? Und so weiter. So, das war meine erste Predigt. Die zweite: Da hatte ich eine neue Entdeckung gemacht und ich habe gesagt, ich habe noch nie über Römer 14 gepredigt und ich habe Römer 14 zur Grundlage genommen, um deutlich zu machen, dass wir zu den Starken gehören können. Wir hatten nämlich gesagt, da gibt es die sogenannten Schwachen, das sind diejenigen, die Regeln und Gebote brauchen und die oft ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie bestimmte Dinge tun, aber die Starken können sich darüber erheben, weil sie aus Gottes Kraft und Gnade leben. Sie sind nicht davon abhängig, von Weihnachten, von Ostern, von Geburtstag, von Sonntag oder Sabbat. Sie sind allein abhängig von dem, der in ihnen lebt. Und dann habe ich aus Römer 14 8 verschiedene Punkte heraus destilliert, die zeigen, was es bedeutet, in Christus wirklich stark zu sein. Und heute, jetzt fragt ihr mich vielleicht: Wieland, hast du denn wieder eine neue Entdeckung gemacht? Und ich sage euch, ich habe wieder eine Entdeckung gemacht. Es ist so, ich sage euch, diese Entdeckungen kommen aus dem Wort Gottes. Ja, die kommen aus dem Wort Gottes. Ich entdecke, habe nämlich Kolosser Kapitel 2 entdeckt und das werde ich gleich auch deutlich machen. Ich möchte da nämlich einige einleitende Gedanken herausheben. Ich möchte also von dem, was wir bisher gesagt haben, ein bisschen überleiten, indem wir uns dieses Kapitel mal angucken. Ich lese einige Verse vor und ziehe dann auch bestimmte Konsequenzen daraus. Also ich habe jetzt entdeckt, dass Kolosser Kapitel 2 wahrscheinlich das Kapitel im Neuen Testament ist, welches am meisten deutlich macht, vielleicht noch stärker als der Galaterbrief: Halte dich nicht an Regeln, an Verordnungen und Gebote, sondern dringe ein, sei in Christus. Wenn du in Jesus Christus bist, dann lebst du in einer Freiheit, in einer Erhabenheit, die man menschlich nicht erreichen kann. Du fliegst auf mit Flügeln wie ein Adler. Kolosser, Kapitel 2. Überhaupt, Kolosser ist für mich das Kapitel, der Brief Christi. In keinem Brief wird die Bedeutung von Jesus Christus so herausgearbeitet wie in diesem Brief. Okay, zweites Kapitel, wir fangen an mit Vers 3. Da heißt es: Dieses Geheimnis ist Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Wenn ich schon diesen Vers alleine nehme, dann muss mir klar werden, in diesem Vers erhebt sich Paulus und erhebt sich die Bibel über alle Gebote und Verordnungen, die versuchen wollen, das Leben von der Sünde zu befreien. Aber sie schaffen keine Freiheit, sondern sie schaffen letzten Endes nur Gebundenheit. Vers 6 bis 8: Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Bleibt in ihm festgewurzelt und baut euch in ihm auf und werdet fest im Glauben, wie ihr unterwiesen worden seid. Wenn Menschen in unsere Gemeinden kommen, und die kommen mitten aus der Welt, sagen wir mal, sie waren arbeitslos, sie haben Diebstähle begangen, sie haben Drogen genommen, sie haben wilde Beziehungen zu anderen Partnern gehabt und so weiter. Und so jemand kommt jetzt zu uns in die Gemeinde. Dann ist es manchmal so in manchen Gemeinden, dass ziemlich schnell diesen Menschen gesagt wird, wie sie sich jetzt zu verhalten haben. Die Bibel geht aber einen anderen Weg. Die Bibel würde solche Menschen wirklich zu Jesus Christus bringen und würde sie einfach ermahnen und ermuntern, bleibe in ihm, lass dich von ihm leiten. Und auf einmal ändert ein Mensch sein Leben, weil wenn Christus in mir lebt, dann sagt mir Jesus Christus in mir, wie ich mich zu verhalten habe. Aber das kommt von ihm. Und die anderen Geschwister lassen mich in Ruhe und lassen mich in Christus wachsen und ganz langsam wird mein Leben geändert. Die anderen Geschwister halten es aus, dass ich nämlich aus einem ganz anderen, schlimmen Leben komme und mehr Zeit brauche, um in Christus hineinzukommen. Und das ist echte Toleranz. Das ist die Toleranz der Liebe. Wenn wir in ihm festgewurzelt werden und uns in ihm auferbauen, werden wir sukzessive unser Leben ändern. Gebt wohl Acht, dass niemand euch einfängt durch die Weltweisheit, also durch Traditionen und Gebote und durch äußerliche Aspekte, durch Täuschungen, die sich auf menschliche Überlieferungen. Und jetzt kommt eine interessante Sache, jedenfalls bei mir in der Menge-Übersetzung heißt es, auf die Elemente der Welt gründet und mit Christus nichts zu tun hat. Das bedeutet also, der Mensch tendiert dazu, sich auf diese Elemente, ne, was hier alles ist, Eisen, Kohlenstoff, Magnesium und so weiter, es gibt 92 natürliche Elemente, aus diesen Elementen ist alles aufgebaut, da bin ich aufgebaut, da ist dieses Pult aufgebaut, das sind diese äußeren Dinge und da sollen wir uns nicht von binden und knebeln lassen, sondern auf Christus allein. Auf Christus allein. Vers 13. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot wart, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Und wenn alle meine Übertretungen aus Gnaden vergeben werden, werde ich natürlich zu einem Mensch der Gnade und nicht mehr zu einem Mensch der Gebote. Vers 14. Er hat den Schuldschein, der für mein Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht, ihn weggeschafft und ans Kreuz geheftet. Und dadurch bin ich befreit worden. Was folgt daraus? Das lesen wir jetzt ab Vers 16. Darum, weil das alles so ist, soll euch niemand um Speisen oder Getränke willen oder in Bezug auf Festfeiern, auf bestimmte Feierlichkeiten oder Sabbate absprechende Urteile über euch abgeben. Diese Dinge sind ja doch nur ein Schatten von dem in der Zukunft Kommenden. Das leibhaftige Wesen dagegen gehört Christus an. Vers 20. Wenn ihr mit Christus gestorben seid, los von diesen Grundlagen der Welt, von diesen Elementen der Welt, was lasst ihr euch da, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Tun wir doch gar nicht mehr, wir sind ja im Himmel. Wir sind versetzt mit Christus in himmlische Örter. Aber was lasst ihr euch, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Satzungen aufbürden, zum Beispiel, das darfst du nicht anfassen, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht berühren, das und das tut man nicht. alles derartig ist doch dazu bestimmt, durch den Verbrauch der Vernichtung anheimzufallen und stellt nur Menschengebote und Menschenlehren dar. Was wir jetzt alles gehört haben, da ziehe ich jetzt 4 Folgerungen ganz kurz. Erstens, Christus ist Anfang und Ende. Er ist die Grundlage. Er ist Leben und Ziel. Er ist unvergleichbar. Und wer in Christus lebt, lebt in Freiheit. Das Zweite, alles Äußere, Traditionen und Überlieferungen, Gebot und Regeln vertragen sich nicht mit dem lebendigen Leben und der Fülle, die in Christus alleine ist. Und jetzt kommt ein Problem, und da weise ich jetzt darauf hin, genau diese Dinge, Verordnungen und Regeln, führen zu einer selbsterwählten Frömmigkeit, zu religiösem Stolz und Hochmut. Da schauen wir uns mal Vers 18 an, da heißt es nämlich, niemand soll euch, die ihr in Freiheit lebt, verurteilen, indem er sich in demutsvollem Wesen und in Verehrung der Engel gefällt, sich mit Gesichten brüstet, ohne Grund von seinem fleischlichen Sinn aufgeblasen ist. Das ist Stolz. Religion, Gebote, Verordnungen führen zum Stolz, machen hochmütig, weil jeder nämlich die Gebote anders auslegt und jeder denkt, ich habe die richtige Art der Auslegung. In Vers 23 wird das wiederholt, die zwar im Ruf besonderer Weisheit stehen, nämlich diese Menschengebote, infolge einer selbst erwählten Frömmigkeit und Demut und oftmals in schonungsloser Härte gegen den Körper stehen, aber in Wirklichkeit ohne wirklichen Wert sind, indem sie nur zur Befriedigung des Fleisches dienen. Ich habe Menschen gehört und ich habe dann ein inneres Schaudern bekommen. Sie sagten, sie standen auf der Kanzel und sagten, Gott hat mir die Kraft gegeben, 40 Tage zu fasten. Und ich dachte, ich habe noch nicht mal 3 Tage geschafft. Oder 3 Tage habe ich geschafft, aber nicht mehr. Alle diese Dinge, Errungenschaften, angebliche Glaubensstärken, bestimmte Leistungen, fromme Leistungen, können oft die Gläubigen verunsichern, weil sie denken, ich schaffe das nicht so. Aber das alles ist nicht in Ordnung. Das alles sind Menschengebote. Das alles ist selbst erwählte Frömmigkeit. Und wer die 40 Tage gerne fasten möchte, der kann das ja tun. Aber bitte nicht darüber reden. Das ist in Ordnung. Wenn jemand meint, er sollte das einfach tun. Und ich kenne Menschen, die ich auch sehr, sehr schätze und die das getan haben, sogar nicht nur einmal. Und ich schätze diese Menschen. Aber glücklicherweise reden diese Leute dann auch nicht darüber. Und das ist auch in Ordnung. So, damit wollte ich so ein bisschen dieses Kapitel nochmal deutlich machen. Gebote und Verordnungen versklaven, binden, nehmen gefangen und verhindern wahres Glück und die Fähigkeit zu wahrer Zufriedenheit und zum Genießen. Und damit komme ich zu meinem heutigen Thema. Mein heutiges Thema heißt nämlich, wer aus Gnade lebt, kann genießen. Genießen. Ich kann das genießen, wenn ich bei Giorgia und Zlatte bin und Giorgia wunderbar gekocht hat und gebraten hat, Cevapcici's und Pleskavica und solche Sachen, und dann kann ich das richtig genießen. Könnt ihr auch genießen? Richtig, richtig genießen. Ich sage jetzt gar kein Beispiel. Eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee. Morgens kommst aus dem Bett, hast noch den Morgenmantel an, setzt dich hin, guckst aus dem Fenster in den Garten. Ein heißer Kaffee mit Milch, ohne Milch, mit Zucker oder ohne Zucker. Und du schlürfst den. Könnt ihr das genießen? Ich will euch jetzt ein bisschen erklären, was es mit dem Genießen auf sich hat und wie richtig genossen werden kann. Also hört gut zu. Wir gucken uns mal ein Kapitel im Alten Testament an. Und zwar 5. Mose, Kapitel 12. Ist das Kapitel des Genießens übrigens. 5. Mose, Kapitel 12. Im 5. Buch Mose blitzt das Neue Testament oftmals auf. Da konzentriert Israel sich mit seinem Weg in Gott sehr stark und da wird alles so zusammengefasst und da entdecken wir wunderbare Dinge, die schon sehr neutestamentlich sind. Zum Beispiel, wenn wir Vers 7 lesen, also 5. Mose Kapitel 12, Vers 7. Dort sollt ihr auch eure Opfermahlzeiten vor dem Herrn, eurem Gott, halten, ihr und eure Familien, und euch der Freude über alles hingeben, was ihr mit eurer Hände Arbeit geschafft habt und womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott von Anfang an wollte, dass sein Volk, seine Menschen es gut haben. Gott freut sich, wenn wir es gut haben. Ja? Er hat uns in ein Paradies hineingeschaffen, nicht in eine Wüste. In die Wüste musste Israels gehen, um der Sünde willen. Aber Gott hat uns für das Paradies und im Paradies erschaffen. Und er hat gesagt, wer Vater und Mutter ehrt, der wird lange leben und glücklich werden auf der Erde. Gott möchte, dass es uns gut geht. Vers 15. Nein, warte mal. Stopp. 7, Vers 12. Dort sollt ihr auch vor dem Herrn, eurem Gott, fröhlich sein. Seid fröhlich. Vers 15. Doch darfst du in all deinen Wohnorten ganz nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen, je nachdem der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Der Reine wie der Unreine, also auch die Fremdlinge, alle, die sich zu Israel hielten, sie alle waren damit hineingenommen. Vers 18 am Schluss, da heißt es, du sollst dich an allem erfreuen, was der Herr dir geschenkt hat. Vers 20. Wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitert, wie er dir zugesagt hat, und du dann denkst, ich möchte wohl Fleisch essen, weil du Verlangen nach Fleisch trägst, so magst du ganz nach Herzenslust Fleisch essen. Oder Gemüse oder Früchte, ist jetzt ganz egal. Hauptsache Spaß daran haben, genießen, darum geht es mir hier. Vers 21 heißt es am Ende, iss davon in deinen Wohnorten ganz nach Herzenslust. Ich habe noch eine Frömmigkeit kennengelernt, ich habe da oftmals hier davon berichtet, die lustfeindlich war. Es ist nicht in Ordnung, Lust zu empfinden. Lüste sind, Begierden sind nicht gut, freu dich lieber nicht, mach lieber ein trauriges Gesicht, geh auch so in den Gottesdienst. Aber ich habe das anders entdeckt in der Heiligen Schrift. So Vers 20 und 21, das habe ich schon gelesen. Ja, und so weiter. Ja, das ist ein wunderbares Kapitel in 5. Mose. Ich zitiere jetzt Prediger 9, Vers 7 bis 9. Da heißt es, wohlan denn, iss dein Brot mit Freuden und trinke deinen Wein mit wohlgemutem Herzen. Oder deine Cola oder deine Fanta oder was es auch sein mag. Denn Gott hat solches Tun bei dir von vornherein gut geheißen. Trage allezeit weiße Kleider. Das bedeutet nicht, dass man jetzt keine schwarzen Kleider anhat, aber das ist im übertragenen Sinne gemeint. Ein weißes Kleid ist ein Beispiel für eine Braut wird immer ein weißes Kleid tragen. Es ist ein Beispiel schon für den Himmel. Im Himmel werden wir weiße Kleider tragen. Das ist ein Bild. Ich denke, ihr versteht das, ja? Trage weiße Kleider und lass das Salböl deinem Haupte nicht mangeln. Es gibt wunderbare Cremes und Öle. Ich mag die persönlich nicht, ja. Öle und Creme. Ich habe auf meinem Körper gar, ich mache auch kein Sonnenöl. Lieber sitze ich im Schatten. Lieber sitze ich im Schatten und lass mich da von der Sonne bräunen. Also alles Öl ist mir persönlich. Aber auch das ist hier bildlich gemeint. Ne? Lass das Öl deinem Haupte nicht mangeln. Genieße das Leben mit deiner Ehefrau. Oder mit deinem Ehemann. Den oder die du liebgewonnen hast, ja? Wir hatten bereits bei den letzten Predigten Römer 14, Vers 14 zitiert: Ich weiß und bin dessen im Herrn gewiss, dass nichts an und für sich unrein ist. Getränke sind nicht unrein, Speisen sind nicht unrein. Wir haben gestern davon gesprochen, Johannes Baumann, die waren jetzt, ach nee, Harry Luca, unser Enkel, war in Südafrika und er wurde eingeladen und er hat dort Raupen gegessen. Würde ich niemals machen, auch nicht für 1000 Euro. Der hat uns beschrieben, wie die schmecken. Du drückst dann, die werden geröstet, du beißt drauf und dann ist so ein Knacken. Dann knackt das in deinem Mund, ja? So. Und die alten Israeliten durften solche Sachen nicht essen. Das war Ungeziefer, das durfte man nicht essen. Petrus ist auf seinem Haus oben und hat eine Offenbarung und da kommt so ein Tuch mit runter, ne? Und da ist alles so Gewürm und Getier und Vögel wahrscheinlich drin, die ein richtiger Israelit nicht essen durfte. Und dann sagt eine himmlische Stimme: Schlachte Petrus und iss. Oh Herr, nie und nimmer werde ich das essen. Dann sagt Gott: Was ich rein gemacht habe, das ist rein. Dem Reinen ist alles rein. Wir leben im neuen Bund. Bevor ich mit euch noch einige Stellen besprechen möchte, wo es direkt um das Genießen geht, will ich jetzt aber im Voraus schon einmal erklären, was ist wirkliches Genießen? Gibt es da irgendwelche Grenzen? Gibt es da irgendwelche Bedingungen? Und ich sage ja. Die werde ich mal ganz kurz erklären. Es ist richtig. Dem Reinen ist alles rein. Wem ist alles rein? Dem Reinen. Einem Unreinen ist nichts rein. Das heißt, bin ich rein? Bin ich gereinigt? Bin ich neu gemacht? Wenn noch in mir dunkle Stellen sind, wenn in mir noch ein schlechtes Gewissen ist und ich kann bestimmte Dinge nicht, dann darf ich das auch nicht essen oder trinken. Nur dem Reinen ist alles rein. Das bedeutet, die Motivation muss stimmen. Welche Motivation habe ich bei etwas? Wenn ich ein Glas Wein trinke, wenn ich ein kühles Bier trinke, was ist meine Motivation? Bin ich in Ordnung mit Gott? Bin ich in Ordnung mit Menschen? Ist das jetzt okay? Und es gibt Momente, wo du merkst, jetzt ist es nicht richtig, dass du was trinkst. Oder etwas Bestimmtes trinkst. Welche Motivation habe ich? Oder habe ich das, was ich gerade genieße? Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Habe ich das persönlich erworben oder habe ich es mir unrechtmäßig angeeignet? Du kannst Dinge nur genießen, die du auch erworben hast, es ist stimmig, dass du das jetzt essen kannst. Wenn ich etwas gestohlen habe, dann wird mir nicht wohl dabei. Wenn ich einem anderen etwas weggenommen habe, oder da ist jemand, der arm ist und der nichts zu essen hat, Paulus mahnt das bei den Korinthern an, die hatten teilweise nichts zu essen und die anderen hatten zu essen und haben es vor deren Augen noch verspeist. Nicht das Verspeisen selber ist verkehrt, sondern in welchem Moment ich etwas oder vor welchen Menschen ich etwas speise. Ein weiterer Punkt. Ist es, was ich genieße, ein Geschenk und somit mir rechtmäßig übereignet worden? Mir wird also eine Flasche Wein geschenkt. Diese Flasche Wein gehört dann mir. Die darf ich öffnen, ich darf sie trinken. Eine weitere Frage ist, Wie ist es mit Gebundenheiten und Süchten? Ist zum Beispiel eine Zigarette oder eine Pfeife rauchen eine Sünde? Ich würde auf jeden Fall sagen, jemand, der an so etwas gebunden ist, das ist nicht in Ordnung. Wenn ich eine Zigarette haben muss, ich schmachte jetzt danach, wenn ich die nicht habe, dann werde ich verrückt. Dann drehe ich durch oder dann muss ich eine Entgiftungskur machen. Ich denke, von der Bibel her und bei Gott ist es nicht in Ordnung, wenn wir an irgendetwas gebunden sind. Süchte sind nicht von Gott und sind nicht im Heiligen Geist. Das möchte ich einmal ganz klar sagen. Das kann genauso mit Süßigkeiten sein. Wenn ich eine Praline nach der anderen essen muss, dann ist das eine Sucht und das ist nicht in Ordnung. Petra. Nein, das habe ich auch. Naja, sagen wir mal, du hast jetzt. Ja, ich spreche jetzt von Merci oder von Mon Chéri. Wenn du Merci, diese kleinen Täfelchen Schokolade, wenn du nach dem Mittagessen davon zwei gegessen hast und auf einmal ist eine Sucht in dir und du musst dieses ganze Paket aufessen, siehst du wohl. Dann haben wir uns verstanden. Okay, kann ich es also in Freiheit genießen oder ist es ein Trieb oder eine Sucht? Das ist nicht in Ordnung. So, du kannst dich zum Beispiel prüfen, das, was du genießen kannst, könntest du auch jederzeit darauf verzichten. Dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich nicht verzichten kann, wenn ich das haben muss, dann kann ich es nicht in Freiheit genießen. Okay, Slate, du bist mit mir. Super. Jetzt kommt ein anderer Punkt. Das, was ich jetzt genieße, tut mir das gut? Ein Alkoholiker zum Beispiel, der frei geworden ist vom Alkohol. Ich kenne Alkoholiker, die sagen, wenn ich jetzt nach 10 Jahren Alkoholabstinenz wieder ein Glas Wein trinken würde, das täte mir nicht gut. Dann darf der das nicht trinken. Ja, weil es ihm nicht gut täte. Okay, noch ein anderer Punkt. Wenn jetzt da ein Alkoholiker ist, der wirklich Probleme mit Alkohol hat und ich sitze neben ihm und ich sage, für dich ist es ein Problem, für mich ist gar kein Problem und leere vor ihm ein Glas Wein, dann täte das ihm in dem Moment möglicherweise nicht gut. Stimmt's? Und dann sollte ich auch darauf verzichten. Also, das, was ich genieße, tut das einem anderen gut. Wenn meine Mutter mir ein schönes Essen früher gemacht hat oder meine Frau, so, und ich sitze davor und sie guckt mich an und sie freut sich, ich habe Hunger und ich genieße ihr Essen, was sie mir gemacht hat, dann tut das mir gut und ihr gut. Vor allem, wenn es dann noch schmeckt. So, und das ist in Ordnung. Aber wenn es einem anderen nicht gut tut, wenn ein Armer da ist, der jetzt auch gerne essen würde und ich esse vor ihm, dann tut das ihm nicht gut und das ist dann nicht in Ordnung. Jetzt kommt der letzte Punkt, die letzte Bedingung, die ich jetzt jedenfalls hier stehen habe. Ist der Genuss meiner Lebensverantwortung untergeordnet? Es gibt etwas für unser Leben. Gott hat unserem Leben eine Bestimmung gegeben. Und ich bin beauftragt von Gott, dieser Bestimmung zu entsprechen. Ich bin meinetwegen ein Prediger einer Gemeinde, so wie ich jetzt hier. Das ist meine Verantwortung. Oder ich bin im Geschäft und habe da eine Verantwortung. Oder ich bin in einer Familie und habe meinen Kindern gegenüber eine Verantwortung. Dann werde ich bestimmte Dinge nicht tun. Um meiner Familie willen, um der Arbeit willen, um irgendwelcher Menschen willen. Das heißt, zuallererst leben wir in Verantwortung vor Gott und vor Menschen. Und wenn wir das tun, dann können wir auch etwas genießen. Ja? Und das ist genauso, das ist genauso mit allen anderen Bereichen. Ich will jetzt nicht wieder auf einzelne Beispiele eingehen. Essen, Trinken, Sexualität, alle diese Dinge. Tut es mir gut, tut es dem anderen gut, ist es meiner Lebensverantwortung untergeordnet. So, und jetzt habe ich noch drei Bibelstellen, die wir uns gerade noch anschauen und auch daraus ein paar, eine Folge ziehen können. Zum Beispiel 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3 bis 5. 1. Timotheus 4, 3 bis 5. Da spricht Paulus von Leuten, die das Heiraten verbieten und Enthaltsamkeit von Speisen gebieten, welche Gott doch dazu geschaffen hat, dass die Gläubigen und alle, welche die Wahrheit erkannt haben, sie mit Danksagung genießen sollen. Denn alles von Gott Geschaffene ist gut und nichts davon ist verwerflich. Wenn man es mit Danksagung hinnimmt. Wenn. Es wird ja durch das Wort Gottes und durch Gebet geheiligt. Also Danksagung ist hier der Punkt. Kann ich für das, was ich genieße, danken? Ein neuer Computer, ein neues Auto. Welches Auto? Ein großes, ein noch größeres, ein Porsche oder irgendetwas ganz Besonderes? Oder ich habe Geld geschenkt bekommen, kann eine Kreuzfahrt machen? Und mein Bruder nebenan lebt von Hartz IV und kann kaum mal sich irgendwie eine Kleinigkeit leisten. Das sind Probleme. Da müssen wir drüber nachdenken. Wie verhalte ich mich da? Brüste ich mich möglicherweise noch vor anderen für die Dinge, die Gott mir geschenkt hat? Da haben wir Verantwortung füreinander. Und wir möchten nicht, dass ein Bruder, eine Schwester Anstoß nimmt an dem, was ich mir jetzt vielleicht leisten kann oder was ich tue. Da haben wir Verantwortung. Können wir danken für das, was wir jetzt gerade, für die Sahne auf unserer Erdbeertorte? Danksagung kommt aus einer echten Freiheit und ermöglicht erst echten Genuss. Ich behaupte, wenn du für das, was du, wenn du nicht danken kannst, dann kannst du auch nicht genießen. Ich möchte mal jetzt den letzten Satz schon voranstellen. Hört mal gut zu jetzt. Gier und Geiz können nicht genießen. Sie können nur raffen. Die Angst kann nur festhalten. Der Egoismus kann nur verteidigen. Aber wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Du bist doch gerne mit Menschen zusammen, die ein dankbares Leben führen, die sich freuen können, auch die genießen können. Wie schön ist das, mit ein paar Freunden zusammen zu sein? Gieren. Gier ist, ich muss etwas haben. Ich muss etwas haben. Gierig. Gierig ist Habgier. Mehr haben wollen. Raffen. Haben wollen. Ja. Das ist Gier. Ja. Dagobert Duck. Ne? Wenn er in sein Geldbassin reingesprungen ist, der war gierig nach dem Geld. Okay. Die zweite Bibelstelle ist in 1. Timotheus Kapitel 6, zwei Kapitel weiter, Kapitel 6, Vers 17. Denen, die Reichtum in der jetzigen Weltzeit besitzen, schärfe ein, dass sie sich nicht überheben und ihre Hoffnung nicht auf die Unsicherheit des Reichtums setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich zum Genießen darbietet. Hier wird nicht gesagt, dass man nicht reich sein dürfte. Aber hier wird gesagt, dass wir unsere Hoffnung nicht auf den Reichtum setzen. Es ist in Ordnung, Geld zu haben. Aber es ist nicht in Ordnung, darauf seine Hoffnung zu setzen. Echter Genuss darf nicht Selbstzweck oder egoistisch sein, sondern kommt aus einem von Gott empfangenen Geschenk. In Prediger 2,25 heißt es, wer kann essen und genießen ohne Gott? Auf diesen Punkt kann man es eigentlich bringen. Du kannst genießen eigentlich nur aus Gottes Gnade. Er hat mir alles geschenkt. Er hat mir eine wunderbare Frau gegeben. Er hat mir wunderbare Kinder gegeben. Er hat mir eine wunderbare Gemeinde gegeben. Er hat mir ein wunderbares Zuhause gegeben. Er hat mir auch ein wunderbares, uraltes, fast 20 Jahre altes Auto gegeben, bei dem die Elektrik im Moment nicht stimmt. Und manchmal können wir nicht in das Auto reingehen. Wir müssen dann da oben drüber krabbeln, weil die Türen nicht aufgehen und so weiter. So ist es im Moment jetzt, ne? Aber dennoch, ich kann mit dem Auto fahren. Es hat mich hier hingebracht, heute Morgen jedenfalls. Alles gut. Das ist schön, das ist genießen. Wir genießen durch Gott. Die letzte Bibelstelle, 1. Korinther 10, Vers 30 bis 31. Wenn ich für meine Person, sagt Paulus, etwas mit Danksagung genieße, warum soll ich mich da bezüglich dessen, wofür ich ein Dankgebet spreche, schmähen lassen? Ja, weil ein anderer sich das nicht leisten kann. Nun, ihr mögt essen oder trinken oder sonst etwas tun, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Das heißt, ich genieße nicht auf Kosten anderer Menschen. Schließen wir dieses ganze Thema einmal ab. Ich möchte den Bogen nochmal spannen. Wir haben gesagt, lebe aus dem Inneren, nicht aus dem Äußeren. Versuche nicht, das Äußere deines Lebens in Ordnung zu bringen. Versuche deine Motivation von Inneren, von Gottes Innenleben reinigen zu lassen. Lebe aus Gnade. Und das Zweite war dann, du darfst stark werden durch die Gnade und musst dich nicht mehr an Regeln und Gebote halten. Und heute habe ich den Abschluss gemacht mit genießen, wer aus Gnade lebt, kann genießen. Ich wünsche uns allen, dass wir genießen können, die Dinge, die uns Gott gegeben hat. Unsere Kinder, wenn ich unsere drei Kinder heute Morgen sehe, Julius, Maja und Emma, wie schön ist das, dass dir, liebe Adoline, diese Kinder geschenkt worden sind und dass alle unsere Kinder, die wir haben, wir wollen dankbar dafür sein, unsere Wohnungen, dass es uns so gut geht, dass wir in Europa leben dürfen, dass wir in Deutschland leben dürfen. Manchmal denke ich, und jemand hat mir schon gesagt, ja Wieland, was wäre denn, wenn du in der Mitte vom Iran irgendwo als Muslim geboren worden wärst, was wäre dann? Kann ich nur sagen, durch Gottes Gnade bin ich in Deutschland geboren. Und ich habe kein Vorrecht, also ich habe kein Recht darauf, stolz zu sein. Ich kann nur sagen, danke Gott für deine Gnade. Aus seiner Gnade leben, das wollen wir. Amen.